Das Thema Nachhaltigkeit hat relativ viele Facetten, aber vor allem eine sehr hohe Bedeutung. In der heutigen Folge von Digital Makers spreche ich mit Ben Windhorst, Leiter des Digital Transformation Office und IT Director von Froster, über die Bedeutung von digitaler Transformation eben im Kontext von Nachhaltigkeit. Konkreter besprechen wir Themen wie Lieferkettentransparenz und den CO2-Fußabdruck. Welche Technologien werden dabei wie konkret eingesetzt? Klar ist, ein umfängliches und auch individuelles ERP, also Enterprise Resource Planning System, ist dabei die Grundlage. Aber dass sogar Blockchain dabei genutzt wird, den gefangenen Fisch besser zu tracken, als es heute üblich ist, das war mir neu und hat mich sehr überrascht. Es ist aber natürlich nicht nur die Technologie, die bei digitaler Transformation eine Rolle spielt. Auch die Einbindung von Mitarbeitern und Kunden besprechen wir in dieser Folge. Hallo Ben und willkommen im Digital Makers Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir über ein Thema zu sprechen, das nicht nur höchst aktuell, sondern auch häufig nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel, nämlich der ethischen Sicht besprochen wird, nämlich Nachhaltigkeit. Und wir besprechen heute, wie Digitalisierung oder Technologie generell bei euch, bei Froster, dazu beiträgt, eben einen enormen Nachhaltigkeitsgedanken zu erfüllen. Hallo Ben, cool, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich auf unser Gespräch heute.
Ich muss ja zunächst fairerweise den ZuhörerInnen gestehen, dass ich natürlich eine große emotionale Verbindung zu Froster auch habe, weil als Kind habe ich schon sehr, sehr gern Fischstäbchen gegessen. Dadurch ein Gericht der Kindheit, da war Froster mit dabei. Und später in einem Format, dem ich wahrscheinlich 50% meines Allgemeinwissens verdanke, Galileo, auch da habe ich eine Menge von Froster gesehen, insbesondere dann auch den Transparenz- und Nachhaltigkeitsgedanken. Ben, vielleicht kurz dazu, was macht Froster in dem Bereich anders und meiner persönlichen Meinung nach deutlich besser als ein Großteil der Unternehmen? Warum ist Froster so nachhaltig und so transparent?
Ja, zuerst einmal freut es mich natürlich zu hören, dass da auch eine emotionale Bindung da ist zu Froster, aber auch als Kunde dann zu den Produkten. Und ich glaube, das ist eines der größten Assets, die wir auch als Unternehmen bei Froster haben, dass wir einfach Transparenz, Nachhaltigkeit, all diese Dinge, die uns ja alle im Moment auch sehr beschäftigen, auf die Agenda schreiben, das aber auch in die Organisation übertragen bekommen. Und da gibt's unterschiedliche Beispiele, wie man das auch nochmal darstellen kann, wie uns das gut gelingt. Das eine ist, glaube ich, der Punkt, den wir auch gerne natürlich scheren, der aber auch große Foundation für diese Nachhaltigkeit ist. Und das ist das Thema Reinheitsgebot bei der Froster AG. Da ein bisschen recherchiert, wird man da einiges auch im Internet zu finden, wo man einfach nachvollziehen kann, was da passiert ist. Wir haben seit 2003 eben Nachhaltigkeit auch in unser Produkt gebracht, indem wir sagen, wir wollen echtes Essen produzieren, so wie du und ich das dann auch zu Hause gern auf dem Tisch haben.
Der Name Reinheitsgebot ist im Land des Bieres natürlich bestmöglich gewählt. Was bedeutet das konkret, Reinheitsgebot bei euch?
Ja, Reinheitsgebot bei Froster bedeutet, dass wir in unser Essen, also in dein und mein Essen, keine Zusatzstoffe oder Aromen oder irgendwelche unechten Zusätze mitverarbeiten. Das heißt also, wir haben das komplett aus den Gerichten, aus den Produkten entfernt 2003 für die Marke Froster. Und das ist eben ein sehr großer Aufwand, der natürlich auch betrieben werden muss im Hintergrund, um eben diese Nachhaltigkeit dann bis ins Produkt dann auch zu realisieren.
Ja, und soweit ich weiß, geht ihr noch einen Schritt weiter, nämlich nicht nur, dass ihr die ganzen Zusatzstoffe, E-Nummern und Co. entfernt, sondern ich weiß, dass man auf euren Verpackungen auch nachvollziehen kann, woher die einzelnen Zusatzstoffe kommen. Und das ist ja ein, gut, in der Lebensmittelbranche nicht so, also nicht ganz so extrem gelebtes Thema, zumindest nehme ich das als Konsument wahr. Und zusätzlich halt hochaktuell mit dem Lieferkettengesetz, das ab 2023 kommen soll und wo Unternehmen ab 3000 Mitarbeiter die Nachweispflicht haben, entlang der kompletten Value Chain Lieferkette, dass keine, zumindest keine Menschenrechte verletzt werden. Ihr geht ja da einen Schritt weiter und halt schon seit geraumerer Zeit, oder?
Genau, das ist auch ein Thema, dass wir wirklich für die Zutaten eine komplette Transparenz eben auch bereitstellen. Das bedeutet, wir haben, und hier ist dann auch ein erstes Beispiel da, wie wir Digitalisierung natürlich auch nutzen, um diese Nachhaltigkeit dann auch zu unterstützen, dass wir wirklich beigehen und konsequent für alle Zutaten quasi von dem gesäten Feld oder bestellten Feld bis hin zum Produkt, was dann in die Tüte bei uns kommt, nachvollziehen können, okay, wo kommen die Zutaten her und wie ist das Ganze dann auch verarbeitet, also bedeutet, wir zeigen nicht nur auf, wo kommen unsere Zutaten her und stellen sicher, dass dort eben auch diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die uns alle umtreiben, eingehalten werden, sondern wir haben eben auch die Möglichkeit, andere Dinge dann mit nachzuvollziehen, wie zum Beispiel einen CO2-Abdruck, Fußabdruck für die Produkte.
Ich hatte ja schon anfangs erwähnt, dass man den Nachhaltigkeitsaspekt aus verschiedenen Ebenen betrachten kann oder Blickwinkeln, aus dem sozialen, ökologischen, dem menschlichen, dem Tierwohl etc. Das soll auch jetzt in dem Podcast nicht zu stark der Fokus sein. Ich bin der Meinung, erwachsene Menschen wissen schon wohl und können auch gern selbst entscheiden, was sie essen, wie sie konsumieren etc. Klar, in Berlin-Mitte, wo ich gerade sitze, das ist irgendwo schon ein sogenannter Nachhaltigkeits-Hotspot, würde ich behaupten. Aber es ist auch ein Hotspot, der Digitalunternehmen und darum soll es heute gehen. Welche Rolle, so ganz im Konkreten, hat denn Technologie und Digitalisierung bei eben dem Erfüllen dieser selbstgesetzten Ziele von Froster?
Ja, ich denke, es spielt eine große Rolle, weil wir einfach merken, dass Transparenz schaffen, eben ganz viel auch mit Informationen zur Verfügung stellen, an der richtigen Stelle zu tun hat. Und durch digitale Lösungen erreichen wir einfach unsere Kunden viel besser und wir erreichen unsere Mitarbeiter, wir erreichen alle in den Prozessen Beteiligten Einheiten einfach viel, viel einfacher und nutzen das auch und haben hier einige Beispiele, wie wir Technologie dann einsetzen, um eben diese Nachhaltigkeit auch zu fördern.
Dann bin ich mehr als gespannt, ein konkreteres Beispiel mit dir durchzusprechen. Dann, wie gesagt, man muss nicht nur die Technologie und den Einsatz verstehen, sondern wahrscheinlich auch lerne ich etwas über den oder die industrielle Produktion von Tiefkühlkost jetzt. Also da bin ich sehr gespannt.
Ja, lass uns doch einfach mal schauen. Gucken wir doch einfach mal auf diesen viel genannten CO2-Fußabdruck. Natürlich kann ich das auf meine Verpackung am Ende draufdrucken, dass ich CO2-neutral versuche, meine Produkte zu produzieren. Was wir aber machen, ist, dass wir über den kompletten Supply Chain Prozess schon und das schon seit 2008 eben in unseren eigenen Systemen mit digitalen Lösungen eben diesen CO2-Fußabdruck nachvollziehen können. Das heißt, es geht los bei der logistischen Herausforderung, die Zutaten aus den unterschiedlichen Ländern teilweise eben auch zu uns in die Produktionsstandorte zu bringen und dann eben über den Produktionsprozess. Wir haben ja tiefgekühlte Produkte, um einfach auch sicherzustellen, dass unsere Zutaten, die wir verarbeiten, eben auch den bestmöglichen Zustand haben in dem Produkt und dann auch eben das echte Essen ohne Zusatzstoffe realisierbar ist. Mhm. Und ja, auch in dem Produktionsprozess schauen wir dann eben drauf, wie kriegen wir das in unserem System dann getrackt, dass die Informationen verarbeitet werden, wo wir CO2-Aufwände haben, bis hin dazu, dass wir in unserem System uns dann angucken, was passiert eigentlich dann zu Hause mit Energie zum Beispiel, wenn man das Produkt dann zubereitet und dann aber auch am Ende ja die Entsorgung der Verpackung. Also von vorne bis hinten ist das alles bei uns im System implementiert und da haben wir viel auch immer wieder nachgelegt und nachjustiert, aber ja, sind intern auch ein bisschen stolz darauf, dass wir das eben auch ja, zur Verfügung haben.
Was ist das für ein System und woher kommen die Daten dafür? Also ich stell mir gerade bildlich einen Brokkolikopf vor, der in Südafrika wächst. Jetzt frage ich mich dann natürlich, was für CO2-Aufwände fallen dabei an? Und vor allem, wie kann man die messen, wie kann man die speichern und wie kann man die dann auch produktgenau zuordnen? Und das macht ihr alles in einem System. Welches ist das? So, in dem
Sinne. Ja, zuallererst ist ganz spannend zu schauen und da muss man ein bisschen jetzt vielleicht in die Technologie reingucken. Wir wollen natürlich versuchen, mit unserer digitalen Transformation auch den einfachsten Weg zu wählen, wie wir Technologie dann später in die Business-Prozesse integrieren können. Und deshalb haben wir natürlich gesagt, wir haben ein Prozesssystem, ein ERP-System, was wir einsetzen. Und das ist in Deutschland sicherlich auch kein Geheimnis, dass man dort einen großen Player hat, den viele nutzen. Und wir haben versucht, dieses ERP-System eben auch so zu nutzen, dass wir diese Zusatzinformationen, die für uns eben da entscheidend sind, dann auch in dieses System bringen. Das heißt, wir haben nicht versucht, eine Standalone-Lösung zu bauen, sondern wir haben schon versucht, in den Business-Prozess zu integrieren und deswegen das als Foundation genutzt, um dort unsere Daten dann eben auch anzureichern. Und um eben dieses Beispiel, was du gerade kurz skizziert hast, aufzunehmen, natürlich geht das bei unseren Lieferanten los. Das heißt, wir müssen dort schon Informationen ja abgreifen, sie dann in unsere Zutaten oder Artikel zuordnen und dann natürlich auch die ganzen Komponenten, die genutzt werden, sei es ein LKW, der Ware von A nach B transportiert, ein Warehouse, wo wir Produkt speichern und lagern und auch kühlen müssen, bis hin zu der Produktion, wo dann ja das Produkt verarbeitet wird und dann in die Verpackung transferiert wird und von dort dann natürlich wieder in einen Lagerort geht. Und all diese Dinge haben wir in unserem ERP-System vorhanden und reichern sie eben mit diesen Zusatzinformationen an.
Verstehe. Was für andere Anwendungsfälle gibt es noch bei euch, außer ein, sage ich mal, sehr modernes und wahrscheinlich auch cloudbasiertes ERP?
Ja, was kommt dazu? Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist bei dieser Digitaltransformation, mit der wir uns alle beschäftigen müssen, gerade in den Zeiten, in denen wir gerade alle merken, wie wichtig es doch ist, eine Plattform zu haben, um gemeinsam auch arbeiten zu können, wenn die Außenwelt uns doch einige Herausforderungen gibt. Wir haben den Fokus auch bei Nachhaltigkeit und bei digitaler Transformation nach innen gerichtet und gesagt, okay, wir haben natürlich auch einen ganz, ganz wichtigen ein ganz wichtiges Asset, was unsere Mitarbeiter sind. Das heißt, wenn wir Transparenz nach außen gestalten wollen, müssen wir auch Transparenz nach innen verbessern und haben dort eben auch viel gemacht, um einfach eine Plattform zu schaffen, mit der wir als Unternehmen eben näher zusammenrücken. Und das wird viel diskutiert, wie kriege ich meine unterschiedlichen Boxen oder Departments in einen End-to-End-Ansatz. Und wir haben eben da eine Plattform jetzt geschaffen, die intern A hilft, die Kommunikation zu verbessern, aber auch die Zusammenarbeit.
Beispielhaft, wer kommuniziert da mit wem und worüber? Also was für Rollen vor allem?
Ja, es ist so ein konkretes Beispiel, ist, wie kommuniziert man in der Organisation? Man kann natürlich top-down sagen, wir kommunizieren in die Organisation rein und lassen wir zu, dass die Kommunikation dann von der anderen Richtung zurückkommt. Und wir haben das sehr früh schon bei Froster etabliert, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ein Portal, wo wir einfach offen kommunizieren dürfen. Wir können offen unsere Meinung scheren, egal in welcher Funktion, in welcher Rolle, in welcher hierarchischen Position wir uns in der Organisation befinden. Es ist erlaubt, offene Meinung zu scheren. Wir haben natürlich Regeln, um den Respekt auch zu wahren und gewisse Spielregeln, die dann auch respektiert werden. Aber es ist alles erlaubt und das hilft unheimlich, einfach auch Dinge aufzudecken, die vielleicht nicht so rund laufen. Da hilft uns die Technologie natürlich auch.
Das ist ja natürlich ein sehr positives Beispiel von Unternehmens, ja, Organisationen wäre vielleicht das falsche Wort, aber es geht schon so ein wenig in die Richtung, dass man Transparenz und vor allem Kommunikationsdurchlässigkeit schafft. Gibt es da schon etwas, was positiv daraus entstanden ist?
Ja, ich glaube, dass wir schneller unsere Probleme lösen können, wenn wir einfach dieses Mindset haben. Wir können Dinge ansprechen, öffentlich auch durch die Technologie nachhallen. Eine Plattform hat, wo man einfach eine Meinung posten kann, sage ich jetzt mal rein technisch, und bekommt sofort Feedback in Echtzeit, ohne lange zu warten. Dann entsteht einfach auch an dem Thema oder auf dem Thema, was gerade wirklich bewegt, sofort ein Dialog und man hat sofort unterschiedliche Ideen und Lösungsansätze und bringt eben auch unterschiedliche Rollen und auch unterschiedliche Skills sehr schnell zusammen, ohne dass man wieder in ein klassisches Meeting gehen muss, eine Agenda hat, ein Thema dann diskutiert, dann versucht die Experten zu konsultieren und am Ende dann eine Lösung zu erarbeiten. Können wir viele Dinge auf dem Weg, sage ich immer gerne, dann lösen.
Ja klar, das geht auch so ein bisschen in Richtung asynchrone Kommunikation und problembezogene Kommunikation vor allem. Ja. Ben, was ich noch gehört habe, ist, und das hat mich wirklich sehr positiv, aber vor allem überrascht, dass ihr teilweise Blockchain bei euch einsetzt. In welchem Fall? Was macht ihr damit? Also das ist ja, dieses Wort ist ja ohnehin eine gefühlt riesige Blendgranate, unter der man alles und nichts verstehen kann. Jetzt bin ich gespannt, welchen Anwendungsfall es bei euch gibt und vor allem was für ein Problem oder welche Frage ihr damit löst.
Ja, wir stellen uns natürlich der Frage, was kann diese Technologie uns bringen? Wie können wir sie einsetzen, um unsere Ziele, die wir uns setzen, was zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit und Transparenz angeht, aber auch natürlich die Optimierung unserer Prozesse, wie können wir das nutzen, um es einzusetzen? Das bedeutet, ich habe es schon angesprochen, wir haben viele Daten in unserem eigenen System zur Verfügung, die wir ja auch schon versuchen, so gut es geht, an den Kunden auszuspielen. Bedeutet, wir haben da gerade drüber gesprochen, wir stellen unserem Kunden die Möglichkeit zur Verfügung, das Produkt zu kaufen und mit dem Produkt noch mehr Informationen zu bekommen um das Produkt herum. So, das heißt, wir haben einen Zutatentracker, der ist im Web verfügbar. Und in diesem Zutatentracker kann ich dann herausfinden, was gerade in der Tüte, die ich dann eben in der Hand halte oder in der Box, die ich kaufe bei der Froster, drin ist und wo es herkommt. Und hier haben wir erste Pilotversuche dann auch mit Blockchain gemacht, um einfach rauszufinden, wie kann uns diese Technologie helfen, dann von unseren Suppliern, unseren Lieferanten, Informationen mit unserem Produkt anzureichern? Und wie können wir da auch, ja, vielleicht Lieferanten überzeugen, die jetzt nicht unbedingt so offen ihre Informationen alle mit uns scheren wollen? Wie können wir da zu einem gemeinsamen, ja, Konsens kommen und eine Technologie wie Blockchain einsetzen?
Da muss ich sagen, da kann ich mir noch so nichts wirklich drunter vorstellen. Also vielleicht kannst du da noch etwas konkreter werden, was die konkrete Umsetzung vor allem angeht.
Ja, ich kann konkret ein Beispiel geben, was wir in einem Pilot gerade testen. Also wir haben ja Produkte, wo wir auch Fisch verarbeiten, und wir haben natürlich auch Supplier, die diesen Fisch besorgen am Markt. Das heißt, die fangen diesen Fisch ganz konkret, und die sind auf einem Schiff, und dieses Schiff fängt dann den Fisch, und dieser Fisch wird dann ja auf dem Schiff schon in dem ersten Verarbeitungsstep schockgefroren. Und diese Information hat im Moment ja der Lieferant von uns. Und weil wir diese Transparenz eben haben wollen, weil wir diese Nachhaltigkeit haben wollen, schauen wir jetzt, was können wir an Informationen zu dem Produkt, was wir erwerben, wo wir die Informationen ja heute auch schon bekommen, vielleicht noch dazu bekommen. Heißt, vielleicht kriegen wir es hin, durch Blockchain-Technologie ein Bild des Schiffes, Geodaten, vielleicht die Crew wirklich auch in dieses System reinzubekommen an Informationen, um diese dann eben intern, aber auch weiterzureichen an den Endkonsumenten am Ende. Das ist ein Szenario, was wir austesten.
Das geht weit darüber hinaus, was ich als Konsument von anderen Herstellern, gefühlt egal aus welchen Branchen, auch nur ansatzweise kenne. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr positiv begeistert. So gesehen, was gibt es denn dabei für Herausforderungen oder was läuft mal schief? Weil, also ich weiß natürlich aus meiner Zeit als auch Unternehmensberater, dass insbesondere alle Implementierungsprojekte dieses genannten Technologieherstellers, vielleicht sogar mit drei Buchstaben, sehr häufig verzögert sind, sie sind teurer als geplant. Und wenn ihr noch so hohe Anforderungen daran habt, liegt das jetzt vielleicht auch nahe, aber unabhängig davon, was läuft denn oder was ist mal schiefgelaufen auf diesem Weg dieser digitalen Transformation bei euch?
Ja, ich glaube, wenn nicht schief laufen würde, gerade bei dieser Digitaltransformation, dann würden wir auch nicht vorankommen, weil wenn wir nichts falsch machen, können wir ja auch nichts lernen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns auch in dem Team, wo wir an diesen Themen arbeiten bei der Frossa, diesen Freiraum geben, auch bewusst Dinge auszuprobieren, schnell agil reinzugehen, auch Dinge auszutesten, um eben auch kontrolliert Fehler zu machen, sage ich immer gerne, dann eben schnell draus zu lernen und dann den richtigen Weg anzugehen. Konkret gehen natürlich die Dinge schief, die man nicht vielleicht auch voraussehen kann oder wo man vielleicht auch noch keine Erfahrungswerte hat. Du hast gerade gesagt, ich wüsste jetzt auch keinen Hersteller, der da jetzt mit diesem konkreten Beispiel, was ich gerade genannt habe, schon Erfahrungen gesammelt hat. Und da muss man dann manchmal auch Dinge ausprobieren, um eben zu schauen, funktioniert das? Was ist auch vielleicht die Herausforderung und wie kann man die dann meistern? Und dann gehen natürlich auch Dinge schief, weil man vielleicht erstmal ein Produkt dann kreiert und dann feststellt, okay, das ist super und das hilft uns und wir haben jetzt das, was es als Scope definiert wurde, dann auch erreicht, aber können wir das dann auch an den Endkonsumenten rausgeben oder ist das dann einfach viel zu teuer und da ist dann kein Mehrwert mehr? Das sind Dinge, die natürlich auch schief gehen.
Naja, unbedingt. Die Frage, die ist in diesem Podcast auch eher positiv gemeint, statt jetzt irgendwie den Finger in die Wunde legen zu wollen. Denn ich sage immer, wer nichts falsch gemacht hat, hat auch nichts gewagt. Und soweit ich weiß, als Frosta generell dieses Reinheitsgebot eingeführt hat, ging damit natürlich auch nicht nur enorme Kosten, sondern auch allein die Prozessumstellung, die ich mir vorstelle, die alle Bereiche betrifft, also von Einkauf, Logistik, Produktzusammenstellung und Co., also was da alles
hätte schief gehen können und vielleicht auch schief gegangen ist. Und ich weiß, dass die finanziellen Auswirkungen jetzt auch im ersten Jahr danach gar nicht so rosig sind, aber hätte man das sofort irgendwie über den Haufen geworfen oder gar nicht erst gewagt, dann wäre ja Frosta überhaupt nicht das Unternehmen, das Frosta heute ist. Deswegen die Frage ist eher so gemeint, dass sie den Mut eher belohnen soll mit mehr Dingen, die schiefgehen. Ja? Und klar, ihr seid jetzt oder ihr seid ein Unternehmen, was ein enorm, enorm fortgeschrittenes ERP zu scheinen hat. Ja?
Absolut, aber vielleicht kann ich da noch einen Punkt auch zu ergänzen, weil wir natürlich dadurch, dass wir diese radikale Änderung durchgeführt haben und auch dieses Risiko eingegangen sind, und du hast es gerade angesprochen, das hat uns finanziell auch an den Rand einer ganz anderen Situation getrieben, und wir haben es dann aber hinbekommen, den Turnaround, weil wir eben aber auch diese Nachhaltigkeit da dann in die Tat umgesetzt haben und gesagt haben, okay, wir ziehen es jetzt durch. Und dieses Mindset ist ein großer Vorteil im Moment auch in der digitalen Transformation, weil wir einfach auch in der Krise, hier nicht aufgeben, diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, dann zu erreichen. Die aktuelle Situation zeigt uns einfach, dass wir natürlich jetzt auch in diese ungewisse Zeit gehen und auch Learnings daraus haben, hier aber auch sehen, dass wir weiter an unserer Strategie festhalten, digitale Transformation auch weiter zu treiben und jetzt nicht die Projekte stoppen oder erstmal abwarten, was der Markt macht, sondern wirklich an unseren Projekten festhalten, weiter optimieren und auch transformieren und aber auch an der Kultur weiterarbeiten, um eben am Ende unser Ziel zu erreichen.
Wie sehen denn konkret die Teams und vor allem die benötigten Kompetenzen aus, die ihr bei euch bei Frosta so vereint? Weil, ich meine, fairerweise, klar, wenn man die Hintergründe kennt, aber in erster Linie schätzt, kann man wahrscheinlich schwer einschätzen, welche Rolle ein IT- und Digitalteam bei einem Unternehmen wie Frosta hat. Also worauf, auf was für Rollen, auf was für Kompetenzen legt ihr besonders Wert und wie sehen da die Teams aus?
Ja, wo wir besonders Wert drauf legen, ist, dass wir Leute auch bei mir im Team haben, die eben nicht klassisch aus einem speziellen Fachgebiet kommen oder einem Fachbereich kommen und nur diesen dann auch bearbeiten. Also dieses Klassische, wie man es aus der Vergangenheit kennt, gerade aus der IT-Welt, Key-User, der Experte im Bereich A oder B, sondern wir wirklich auch in der Rolle, in der Struktur, die wir geschaffen haben, auch schon geguckt haben, einen cross-funktionellen und auch länderübergreifenden Ansatz zu wählen, also diesen viel benannten End-to-End-Ansatz, den aber für uns auch schon so definiert haben, dass es dann eben auch zu Frosta passt. Und da haben wir dann einfach Leute identifiziert, die einfach dieses Pioniertum mitbringen und sagen, okay, ich kümmere mich jetzt darum, wie kriege ich diesen neuen End-to-End Ansatz in die Organisation implementiert. Und da haben wir so sechs Core End-to-End-Prozesse definiert und auch sechs Personen komplett aus dem Business rausgenommen und gesagt, und die kümmern sich jetzt um diese Themen als Partner für unsere Organisation, diese Dinge dann voranzutreiben.
Also klar, ihr seid schon einen weiten Weg gegangen und digitale Transformation ist bei euch schon im Kerngeschäft auf jeden Fall verankert. Aber welche Themen in diesem Begriffskosmos spielen für Frosta in vielleicht naher und weiterer Zukunft eine Rolle?
Ja, jetzt könnte man so ein bisschen die ganzen Buzzwords rausholen. Und ich hole auch mal eins raus, weil das ist etwas, was für uns einfach auch ganz wichtig ist. Und das ist das Thema Customer Experience oder Kundenerfahrung. Also wie können wir noch besser unseren Endkonsumenten und auch Kunden, auch im B2B-Ansatz unseren Kunden ja unterstützen mit unserem Produkt auf der einen Seite, aber vielleicht auch mit den ganzen Informationen, die wir ja auch erfassen und zur Verfügung stellen und wo wir uns auch drum kümmern, um am Ende dieses Food as it should be Erlebnis dann auch rüber zu transportieren. Also echtes Essen für unsere Kunden dann auch auf den Tisch zu bekommen.
Wie weit sind wir denn von der Vision weg, dass sich, ja, ob jetzt jeder Kunde individuell, aber zumindest Kunden ihre eigenen Wunschgerichte irgendwo zusammenstellen können? Ob jetzt von den Mengen der einzelnen Zutaten oder generell Gerichte, ist das überhaupt nur ein Märchen? Wollen das Kunden überhaupt? Ist das eine Fantasie? Meinst du, sowas wird es geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was wir gelernt haben, vor allem in den letzten 12, vielleicht 18 Monaten, ist, dass wir vorbereitet sein müssen. Und auch mit diesem Thema beschäftigen wir uns. Also D2C, B2C, wie kriegen wir vielleicht auch diese oft genannte Lot-1-Produktion in unsere Prozesse rein. Also wir beschäftigen uns auf jeden Fall damit. Ich sehe im Moment noch nicht den Kunden, der ja online ein Barmi Goreng einzeln bestellt, so wie man auf anderen E-Commerce-Plattformen vielleicht etwa ein Produkt bestellt, was man morgen braucht, weil wir eben immer noch die Herausforderung mit dem tiefgefrorenen Lieferkette dort haben. Aber wir beschäftigen uns mit dem Thema und ich glaube, es ist nicht komplett unrealistisch, wenn die Nachfrage da ist, das dann auch in die Tat umzusetzen.
Und da hört ihr wahrscheinlich eine Menge Feedback von euren Kunden aus verschiedenen Interaktionskanälen, ob jetzt Social Media oder anderen Quellen wahrscheinlich, oder?
Natürlich, absolut. Da spielt natürlich auch die Rolle, wie kriegen wir Informationen von unseren Endkonsumenten rein. Und da ist Social Media sicherlich das, was heutzutage auch hauptsächlich den Input gibt. Aber es sind auch immer noch die alten Kanäle. Vor allem, was ganz spannend ist, wir haben bei Froster sehr, sehr lange schon auch dort ja Transparenz versucht durchzusetzen mit einfachen Mitteln wie dem Froster-Blog, den es sehr, sehr lange schon gibt, weit, weit länger als diese ganzen Social-Media-Dinge zur Verfügung stehen. Aber wenn man dem Kunden einfach diese Möglichkeit gibt, Input zu liefern und darauf dann auch reagieren kann, dann kriegt man natürlich auch diese Trends mit. Ne?
Allein an diesem Blog merkt man, dass es Froster irgendwo schafft, Kunden nicht nur zu zufriedenzustellen, zu begeistern, sondern zu echten Promotern zu machen, wie man, glaube ich, aus Kundensicht spricht. Daher auch dahingehend großen Respekt und große Anerkennung. Ben, ich glaube, ich habe für meinen Teil heute einiges mitgenommen und vor allem gehört, dass, also natürlich, wie nachhaltig Froster schon ist und vor allem, was alles dazugehört aus digitaler Sicht, insbesondere die Basis eines jeden Unternehmens, ein gut funktionierendes und individuell angepasstes ERP, wie wichtig das dabei ist, aber natürlich auch, wohin ja die unmittelbare oder mittelfristige Zukunft des individuellen Trackings, nämlich mit Hilfe von Blockchain-Technologien, gehen kann. Ich finde das maximal spannend und ich wünsche euch auf dem Weg natürlich weiterhin nur das Beste. Falls ihr Produkttester sucht für ausgefallene Variationen oder neue Produkte, melde ich mich hiermit natürlich freiwillig. Und in dem Sinne, ich danke für deinen offenen Bericht. Ich danke für deine Ehrlichkeit und die Einblicke, die wir hinter die Kulissen von Froster hier heute bekommen haben. Und sage bis bald, Ben. Vielen Dank.
Ja, danke schön und bis demnächst.